aus dem Norden und herzlich willkommen zur Nummer 4 der Antipasti-Schulentwicklung. Schulentwicklung in kleinen Häppchen. Thema heute: Stresskompetenz. Warum ist Stresskompetenz so wichtig? Weil Konflikte den meisten Menschen Stress machen. Und weil sie um Konflikte garantiert nicht herumkommen, wenn sie ihre Schule leiten und voranbringen wollen. Schulentwicklung zielt ja auf wichtige Veränderungen. Aber was sich in einer Organisation ohne Konflikte verändern lässt, das ist schon verändert. Konflikte machen nun mal Stress. Hinzu kommen Zeitdruck, Leistungsdruck, Überlastung. Wieder lässt sich aus der Tierwelt etwas Wichtiges lernen.
Ein Pferd läuft, wenn sein Reiter darauf besteht, so lange weiter, bis es zusammenbricht. Wenn es nicht ausgespannt wird, läuft es weiter, bis es nicht mehr kann. Vielleicht, um in den Sielen zu sterben. Ein Maultier dagegen legt sich einfach nieder, wenn es einen bestimmten Erschöpfungsgrad erreicht hat. Und dann lässt es sich nicht bewegen, weiterzugehen. Weder durch gutes Zureden, noch durch die Schläge seines Antreibers. Pferd oder Maultier, zu welcher Gruppe zählen Sie sich? Halten Sie durch, bis Sie krank werden, wie ein braver Ackergaul? Oder treten Sie rechtzeitig auf die Bremse? Und pfeifen Sie auf den lästigen Antreiber, souverän wie ein Maultier? Wie erleben Sie Ihre täglichen Belastungen? Wie steuern Sie die? Fachleute für Stressmanagement unterscheiden erstmal ganz grob zwischen außen und innen. Einerseits nervende Anforderungen, die von außen auf Sie zukommen, andererseits unerbittliche Antreiber, die Sie in sich tragen.
Ich fange mit außen an. Da kommt einiges auf Sie zu: Forderungen von Lehrerinnen und Lehrern, Beschwerden von Eltern, Klagen von Schülerinnen, alles wichtig, alles eilig, möglichst gleich zu klären, das kann stressen. Das ist die Außenseite, scheinbar ganz objektiv. Aber so objektiv ist die nicht. Was Herrn Meier tierischen Stress macht, das bewältigt Frau Müller mit links. Ein einfacher Slogan geht in die richtige Richtung. Stress fängt im Kopf an. Das wusste schon Epiktet, der weise Stoiker. Die Dinge sind weder gut noch schlecht. Unser Denken macht sie so. Entscheidend ist, mit welchem Bewertungs- oder Glaubenssystem ich reagiere, wenn mir etwas Stress macht. Wenn mir das klar wird, dann habe ich eine Chance, den Stress zu steuern. Andernfalls steuert der mich. Dann wäre ich die Marionette von Außenreizen. Die hätten mein Denken, Fühlen und Verhalten völlig unter Kontrolle. Ich wäre gefangen in einem Reizreaktionsschema. Doch so einfach und so deprimierend ist es zum Glück nicht. Menschen sind keine Marionetten. Dazu ein Beispiel.
Stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs auf der Autobahn. Die Sonne scheint, im Radio spielt Musik, Sie sind entspannt. Nun überholen Sie gerade einen LKW. Sie gucken kurz in den Rückspiegel, da sehen Sie, wie ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf Sie zurast, bis auf einen Meter Abstand zu Ihrer Stoßstange mit Dauerlichthupe. Und am Steuer sehen Sie einen Mann mit grimmiger Miene. Wie geht es Ihnen jetzt? Erschrocken, angespannt, irritiert? Plötzlich wird die Radiosendung unterbrochen. Achtung, Achtung, wir bitten um Ihre Unterstützung. Der Fahrer des PKW mit dem Kennzeichen so und so, also der hinter Ihnen, ist ein Kinderarzt und muss so schnell wie möglich in die nächste Klinik. Wie geht es Ihnen jetzt? Plötzlich hat sich die Situation für Sie verändert, trotz Lichtgehupe und grimmigem Gesicht.
Erst sehen Sie einen nervenden, egoistischen Drängler. Jetzt aber einen engagierten Fachmann im Noteinsatz. Sie haben Ihre Sichtweise, Ihr Deutungsmuster geändert. Von Ihrer inneren Sicht hängt es entscheidend ab, wie Sie eine Situation bewerten, was Sie dabei fühlen und was Sie dann da draußen in der Welt tun. Jetzt, wo Sie gehört haben, was los ist, werden Sie ruhig. Sie machen Platz für den Eiligen. Beim nächsten Raser könnten Sie sich jetzt fragen, was könnte den nun gerade treiben? Sie kriegen ja nicht immer einen Hinweis per Radio. Sie könnten sich eine Geschichte zu seiner Lage ausdenken. Die Situation mit Humor nehmen. Wenn meine Frau am Steuer sitzt und sich über so einen Raser ärgert, dann sage ich manchmal, schon wieder ein Kinderarzt.
Bei dieser Zugangsweise kann der Alltagsstress richtig interessant werden. Zum Beispiel stürmt der wütende Vater eines Schülers in ihr Büro. Denken Sie an den Kinderarzt. Was könnte die Geschichte dieses Vaters sein? Verwandeln Sie sich innerlich in einen Torero. Lassen Sie den Stier elegant an sich vorbei, studieren Sie ihn. Interessieren Sie sich für seine Sicht der Welt. Bleiben Sie Herrin, bleiben Sie Herr der Situation. Zum Beispiel so, nehmen Sie doch bitte Platz, worum geht es Ihnen genau? Aktiv zuhören, Antipasti Nummer 1.
Wir sind Menschen und nicht Marionetten von Stressreizen. Das stimmt aber nur, wenn wir unsere Bewertungen bewusst wahrnehmen und dann kritisch überprüfen. Wenn ich die übergehe, dann wirkt die beste Technik nicht. Einfaches Beispiel. Nicht selten klagen Schulleiterinnen oder Schulleiter über häufige Arbeitsunterbrechungen. Gleichzeitig verlangen sie von sich, ständig erreichbar zu sein. Manchmal arbeiten sie sogar bei offener Tür. Kein Arzt könnte so seine Praxis führen. Natürlich gäbe es da ganz einfache Lösungen. Ein Türschild mit der Aufschrift »Bitte nicht stören«, ein Anrufbeantworter, eine regelmäßige Sprechstunde. Solche praktischen Maßnahmen könnten ständige Unterbrechungen verhindern. Wieso kommen die Betroffenen nicht selbst darauf? Weil sie innerlich blockiert sind durch mentale Modelle, durch Bewertungen, mit denen sie sich das Leben schwer machen. Sinnvolle praktische Lösungen greifen erst, wenn die betreffende Person innerlich für eine Änderung bereit ist. Bis dahin verhalten sich die Betroffenen so, als stünden sie unter dem geheimen Befehl »Sei gefällig, mach's anderen recht, und zwar immer«, ein mächtiger Antreiber, der dem Angetriebenen gar nicht bewusst ist.
5 Plagegeister dieser Art sind da besonders aktiv. Alle 5 basieren auf einer Grundeinstellung zur Welt, die längst zur Gewohnheit geworden ist. Ich glaube dann, dass ich mir und den lieben Mitmenschen meinen Wert, ja, meine Lebensberechtigung immer wieder beweisen muss. Das funktioniert wie ein schlechtes Geschäft. Dass ich wertvoll bin, willkommen auf der Welt, das muss ich mir verdienen. Wenn ich mich immer anderen gegenüber besonders gefällig zeige, wenn ich immer stark auftrete, wenn ich meine Aufgaben ausnahmslos perfekt erledige und mich dabei anstrenge und beeile, dann, nur dann darf ich dazugehören, dann werde ich anerkannt.
Das Fatale daran, wenn ich diese unbarmherzigen Antreiber zu 100% erfüllen will, dann breche ich irgendwann zusammen. Burnout heißt dann die Diagnose. Denn so absolut, wie sie sich geben, sind die Antreiber nie zu erfüllen. Sie produzieren letztlich Enttäuschungen und Niedergeschlagenheit, Erschöpfung oder Wut. Um dem zu entkommen, versucht man dem Antreiber immer noch besser gerecht zu werden. Ein Teufelskreis, der böse endet.
Ganz anders sieht das Maultier die Welt. Das verweigert sich, wenn alles zu viel wird. Es erlaubt sich eine Pause, eine erholsame Unterbrechung. Wenn ich mich vom Maultier inspirieren lasse, dann darf ich auch meine Wünsche berücksichtigen. Dann darf ich auch Nein sagen. Nicht unbedingt immer, aber doch immer öfter. Nicht gleich so störrisch wie ein Maultier, aber deutlich. Zum Beispiel mit einer ruhigen Ansage: Tut mir leid, geht jetzt nicht. Ich bin nicht für alles zuständig. Ich darf aus Fehlern lernen. Ich muss nicht immer perfekt sein. Ich muss nicht ständig eine Fassade von Unerschütterlichkeit aufrechterhalten. Ich muss mich nicht dauernd hetzen, ich darf mir Pausen gestatten.
Das sind ganz andere Töne. Wer spricht mir solche Erlaubnisse zu? Wann in meinem Leben von wem höre ich solche Töne? Und kann ich dem trauen? Das sind gute Fragen, die nicht auf Knopfdruck zu beantworten sind. Wenn ich solche Fragen zulasse, wenn ich mir selbst freundlich zuhöre, dann merke ich eher, wann ich über meine eigenen Grenzen gehe, wann ich den Kontakt zu mir selbst verliere. Wenn ich so mit mir in Kontakt komme, dann können auch Techniken hilfreich sein. Schon dass es die gibt, zeigt mir, ich bin nicht die einzige Person auf der Welt, die sich mit solchen Ansprüchen herumschlägt. Ich kann mich immer wieder prüfen. Will ich das eigentlich, was ich gerade tue? Steht meine Leiter überhaupt an der richtigen Wand? Wieso lasse ich mich von Kleinkram steuern? Welche Ziele sind mir wirklich wichtig? Nehme ich die wichtig? Wenn ich das klar habe, dann kann ich sortieren. Was ist mir wirklich wichtig? Wann sage ich Ja und wann Nein? Was ist dringlich, aber nicht wichtig? Die bekannte Eisenhower-Box hilft mir, sinnvolle Prioritäten zu setzen. Bei vielen Tätigkeiten könnte ich kurz innehalten und mich fragen, muss ich das eigentlich erledigen? Bin ich dafür nicht überqualifiziert, zu gut bezahlt oder gar nicht zuständig? Was könnte ich delegieren? Wer könnte mich bei welchen Aufgaben entlasten? Wie wäre es, wenn Sie das zu einem strategischen Thema in Ihrem Team machen? Vielleicht warten schon einige darauf, eine begrenzte zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, wenn sie sich dafür an anderer Stelle entlasten können. Viele Dinge, die sich im Arbeitsalltag eingeschliffen haben, haben sich vielleicht längst überlebt. Regelmäßig entmüllen kann helfen. Der Sinn des Ganzen? Mehr Zeit, mehr Konzentration gewinnen für die wirklich wichtigen Themen, für strategische Fragen, für Arbeit am System.
Achten Sie mal gezielt auf Ihre Zeitfresser. Typisch sind Telefonanrufe, die die Arbeit unterbrechen, unangemeldete Besucher, Kollegen, die gerade mal vorbeischauen. Wenn Sie nichts zu tun haben, tun Sie es bitte nicht hier. Den schönen Spruch hatte eine Leitungsperson deutlich sichtbar auf dem Schreibtisch postiert. Humor kann auch helfen. Der Gewinn dabei? Sie schaffen sich Zeit, nicht um noch eifriger zu schuften, sondern Zeit für kreative Pausen, zwischendurch, kurz, aber regelmäßig. Einmal täglich 10 bis 15 Minuten. Schon dabei haben Leitungskräfte ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich die gönnen. Manche Firmen sind da längst weiter. Die wissen, dass so eine Pause die Konzentration fördert und schaffen sogar Ruhezonen dafür.
Also, priorisieren und delegieren, das sind nützliche Techniken. Jetzt zum Organisieren. Eine Stressforscherin hat ihre lange Forschungszeit zu einem guten Tipp verdichtet. Entwickeln Sie eine neue Gewohnheit. Denn Willenskraft reicht meistens nicht aus, um das Verhalten zu ändern. Statt also das Piepen des Handys leicht verkrampft, aber tapfer zu überhören, legen Sie es weg. Schaffen Sie sich Distanz. Nehmen Sie es zum Beispiel gar nicht mit zum Essen.
Organisieren Sie Ihre Umgebung so, dass das problematische Verhalten umständlich wird und das gewünschte Verhalten einfacher. Pausen einhalten, regelmäßig, auch bei Stress, gerade bei Stress. Nehmen Sie sich Zeit für Bewegung an der frischen Luft, regelmäßig. Notieren Sie abends routinemäßig, was morgen ansteht. Dann schlafen Sie leichter ein.
Damit bin ich schon bei der schönsten Technik, rekreieren. Bach hat über seine Kompositionen geschrieben, zur Rekreation des Gemüts, zur Erfrischung, zur Erholung. Erholen Sie sich regelmäßig, laden Sie Ihre Batterie immer wieder auf, nicht erst in den Ferien. Tun Sie das auf unterschiedliche Weise, physisch, mental, sozial, spirituell.
Physisch, da wissen alle, was gut tut. Ausreichend schlafen, gesund essen, regelmäßige Bewegung. Aber weit ist der Weg vom Wissen bis zum Tun. Wollen Sie sich erlauben, was Ihnen gut tut? Dürfen Sie das?
Mental. Widerstehen Sie der Gefahr geistiger Unterernährung. Lesen Sie regelmäßig. Planen Sie eine stille Stunde pro Woche für anregende Fachliteratur. Ich bevorzuge Experten, die unterhaltsam und lebendig schreiben. So kommen sie auf neue Ideen.
Sozial. Schiller hat gemeint, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Es gibt viele Möglichkeiten, zusammen zu spielen. Sport, Fußball, Tennis, Kartenspiel, musizieren, singen. Ausgleich finden Sie auch, wenn Sie in Gruppen mitmachen, die sich soziale Ziele gesetzt haben. Durch ein Ehrenamt könnten sie neu in die Welt blicken.
Spirituell. Wofür wollen sie gelebt haben? Reinhard Tausch, bei dem ich studiert habe, schreibt am Ende seiner Erziehungspsychologie: In einer schwierigen Situation frage ich mich häufig, wie wichtig werde ich es ansehen, wenn ich bei meinem Sterben darauf zurückblicke. Er empfiehlt, Gelungenes zu würdigen und Belastendes aufzuschreiben. Sein Fazit: Das gute Sehen, Empfindung von Dankbarkeit. Sie haben viele Anregungen gehört. Welche spricht Sie am ehesten an? Nehmen Sie die, üben Sie und bleiben Sie dran. So viel für heute. Antipasti sind Appetithäppchen. Die Hauptspeise finden Sie kostenlos im Internet. Der Link dazu: www.wachsmann.com/buch4211. Ein ganzes Buch umsonst. Nochmal zum Mitschreiben: www.wachsmann.com/buch4211. Bis zum nächsten Mal. Da geht's um die ganze Schule, um Arbeit am System. Bis dahin, moin moin aus dem Norden.